Unserem Land geht es nicht gut. Das Zerbrechen ist ganz real. Was uns Halt geben sollte, hier und im Jenseits, ist zur Ursache der größten Unruhen geworden, die unser Land je erlebt hat. Königin Marguerite von Valois sagt das zu Michel de Montaigne. Wir befinden uns im Frankreich Ende des 16. Jahrhunderts. Das Land scheint heillos gespalten zwischen zwei Religionen und drei Henris, die um die Macht streiten. Vermitteln soll da Michel de Montaigne, der eigentlich in Gedanken und Büchern lebt und seine Flügel nicht mit dem Pech der Politik beschweren sollte. Montaignes Katze, so heißt der Roman von Niels Minkmar, über den schillernden, weltberühmten Humanisten, Philosophen und Skeptiker, der damals auch in der Politik mitgemischt hat, ein packender Roman über eine Zeit, aus der wir auch heute noch viel über Machtpolitik, über Streit und Intrigen, über Krieg und Frieden und über die Sonderbarkeiten des Menschen lernen können. Guten Tag, Niels Minkmar.
Guten Tag.
Michel de Montaigne, viele Menschen kennen seine weltberühmten Essays. Es gibt in diesem Buch keine theologischen Spitzfindigkeiten, keine Bibelexegese. Es geht um uns, wie wir hier auf dieser Erde leben, lieben und uns versuchen. So heißt es in Ihrem Roman über die Schriften Montaignes. Welche Rolle spielen die denn für das Buch, für den Roman?
Die Illusion, dass Montaigne alles von sich verrät. Er fängt an und sagt, ich schildere mich hier so nackt wie ein Ureinwohner im gerade frisch entdeckten Amerika. Aber das tut er natürlich nicht, sondern er legt ja auch Fährten zu geheimeren und zu hintergründigeren Aktionen. Und die wollte ich in meinem Roman ausleuchten. Also ein bisschen das, was die Essays so verschweigen oder nur andeuten.
Michel de Montaigne war ein einflussreicher Politiker. Er war auch Bürgermeister in Bordeaux. Welchem Lager hat er denn im damals zerstrittenen Frankreich angehört?
Das war ein ganz kleines Lager. Man nannte die Les Politiques, die politisch Orientierten, die also den Weg nicht über Waffengewalt suchen oder über Bekehrung und Tötung aller Andersgläubigen, was doch sehr starke Kräfte waren, sondern über den Weg des Rechtsstaats und einer politischen Lösung zwischen Katholiken und Hugenotten. Und das war in allen Lagern eine Minderheit, aber ich schreibe, wie Montaigne und seine Genossen das geschafft haben.
Nun müssen wir ein bisschen was zur historischen Situation sagen. Frankreich im 16. Jahrhundert, zwei Religionen, drei Henris, schreiben Sie. Können Sie das für uns auseinanderknoten? Wer hat da alles gegen wen gekämpft?
Ja, man kennt vielleicht noch die Bartholomäusnacht, wo eben die Katholiken in Paris die angereisten Hugenotten zu Tausenden ermordet haben. Das gab es auch in den Provinzen. Das heißt, wir hatten aktuellen Bürgerkrieg, und zwar schon den 7. Die Wirtschaft lag am Boden, alle waren in Todesangst gegenüber ihrem Nachbarn befangen. Und in der Situation stirbt der Thronfolger. Die bis dahin regierende Familie, die Valois, sind Katholiken, moderate Katholiken, aber es gibt dort keine Kinder mehr und nach dem saalischen Gesetz fällt die Thronfolge auf einen Hugenotten. Und das ist eine politische Krise, eine religiöse Krise. Und es gibt natürlich unglaubliche politische Interessen. Die Spanier haben ein starkes katholisches Lager um die Guise. Die Engländer und die protestantischen Fürsten präferieren Condé, einen protestantischen Scharfmacher. Die Krone ist auch komplett überschuldet, hat wenig Soldaten. Also das ist überhaupt nicht der Zentralstaat, den wir heute kennen. Der muss erst geschaffen werden.
Als Kind lernte er, Michel de Montaigne ist damit gemeint, auswendig, wie der König heißt. Heute muss er helfen, einen neuen herzustellen. Wie konnte es denn dazu kommen?
Der Thronfolger Henri de Navarre ist damals ein Provinzpolitiker. Ich glaube, wir würden auch heute sagen, ein schwer traumatisierter Mann, weil er eben in der Bartholomäusnacht Augenzeuge schlimmer Gräueltaten war. Ich glaube, ein bisschen depressiv. Man muss ihn überhaupt erst wieder in den Stand versetzen, König werden zu wollen. Und ich glaube, Montaigne macht das eben unter der Voraussetzung oder unter der Ambition, einen guten, den besten König von Frankreich zu machen. Das ist der spätere Henri IV.
Den schildern Sie ja auch sehr ambivalent, zum Teil auch sehr lustig, nicht? Auf dem Schloss von Montaigne spielt er erstmal Huckepack mit der Tochter.
Ja, genau. Solche Anekdoten sind verbürgt. Das hat er mit seinen eigenen Kindern gemacht. Er war jemand, der schwer in diese majestätische Rolle fiel. Deswegen kam er ganz gut an bei den Leuten. Er war ein sehr wankelmütiger, sehr charismatischer, aber auch eigentlich schwieriger Mensch, ja.
Sie nähern sich da einer Zeit, in der uns vieles fremd erscheint, auch die vielen unfassbaren Grausamkeiten, die es gab. Sie schildern das sehr anschaulich, indem Sie von dem größten Hinrichtungsort in Paris sehr ausführlich erzählen. Das scheint dann doch sehr weit weg, oder?
Diese öffentlichen Hinrichtungen, die Kultur des Todes, der öffentlichen Strafen, das ist uns zum Glück, haben wir uns das abgewöhnt. Montaigne spielt übrigens eine große Rolle, weil er immer gegen Grausamkeit argumentiert. Aber gut, in anderen Ländern ist das, denke ich, in Saudi-Arabien, sind solche Exekutionen leider noch an der Tagesordnung.
Glückt es Montaigne denn? Glückt es, seinen Einfluss geltend zu machen?
Ja, es ist ein komplett optimistisches Buch aus einer wirklich verzweifelten Situation heraus. Und Montaigne, obwohl die Auspizien sehr schlecht stehen, die Chancen sehr schlecht stehen, sie schaffen es. Sie schaffen es, wenn man heute einen Franzosen fragt, was waren so die glücklichsten Jahre in der französischen Monarchie, kommen immer die 10 Jahre, die Henri IV auf dem Thron saß. Die Zeit davor, diese Krise, die wir scheinen dies ganz vergessen. Und ich glaube, das war genauso gewollt.
Damit stellen Sie auch in Ihrem Roman die große Frage, wie es glücken kann, dass sich kriegerische Positionen auflösen. Das fragen wir uns ja heute auch. Was können wir denn da aus der damaligen Zeit lernen?
Einiges. Montaigne hat und seine haben sehr stark das Recht, einfach das vom vollendete Recht stark gemacht. Und tatsächlich die Prozesse, es gab jetzt noch nicht die parlamentarische Politik, wie wir sie heute kennen, aber diesen Prozess der Verhandlungen, der Gesetze, des Ausgleichs, das wurde sehr stark gemacht. Es musste natürlich auch noch eine militärische Unterstützung kommen. Navarre und Henri IV mussten schon gewinnen gegen die anderen, aber die Argumente waren doch so überzeugend. Und er als Thronfolger hatte eine so großes Charisma, dass eins ins andere spielte.
Und für Montaigne spielten immer Toleranz und Prosperität. Das hat er erkannt, das spielte eine riesengroße Rolle, oder?
Ja, absolut. Das gewaltlos zu machen, ohne Grausamkeit zu machen, möglichst keine Revolution anzuzetteln. Er hat ja auch in seiner Familie, seine Brüder waren Protestantismus konvertiert. Also er hatte da immer diese Diskussion auch, reicht es uns jetzt nicht mit dieser Kirche, wir machen nicht alles neu. Und er sagt, mach mal langsam einen Schritt nach dem anderen. Und das kann man heute noch sehr gut lesen.
Wie möchten wir, dass sich die Menschen an unsere Zeit, an uns erinnern? Frankreich ist ein gespaltenes Land mit drei Männern, die sich um die Macht zanken und alle drei heißen Henri. Schlimm genug, dass wir die Zeugen dieser Zeit sind, aber wie sollen unsere Kinder, hier ist Montaignes Tochter Leonore gemeint, wie sollen die groß werden? Das ist auch ein Zitat aus ihrem Roman. Das könnte man auch ohne weiteres in unsere Zeit übertragen.
Ja, und hier als die Erwachsenen mussten denken, es ist wahnsinnig knapp. Und auch manchmal an manchen Momenten jetzt, wenn wir denken, die Republikaner, Trump, da Putin, China, diese autoritären Charaktere und Mächte bedrohen uns ja genauso. Und wir gucken, wie geht das hier eigentlich weiter?
Es geht natürlich in Ihrem Roman auch um Religion, um Religionskrise. Den Weg des Lichts können alle Konfessionen suchen, heißt es in Ihrem Roman. Nun ist Ihr Buch kein Buch mit ausführlichen theologischen Spitzfindigkeiten. Welche Rolle spielte denn das Theologische auch bei diesen Arbeiten an diesem Roman?
Mir selber ist es fremd, aber ich habe festgestellt, dass es auch da möglich ist, im Diskurs sozusagen sich zu einigen. Und es ist eine Zeit auch, natürlich eine Zeit der Glaubenskrise, aber auch eine Zeit der Kooperation. Also auch Navarre hat protestantische Militärs an seiner Seite, die auch an seiner Seite bleiben, als er dann wiederum konvertiert zum Katholizismus, um König von Frankreich werden zu können, bleiben auch diese gestandenen Protestanten bei ihm. Und umgekehrt gibt es katholische Offiziere an protestantischen Höfen. Also diese Beispiele sind auch sehr, sehr wichtig.
Also da klappt es schon mit dem interreligiösen Miteinander.
Ja,
zum
ja.
Teil jedenfalls. Aber andererseits kann man, wenn man das sich anguckt, schon vom Glauben abfallen, wenn man ihren Roman liest und erfährt, wie die Menschen sich auf Gott beziehen und im Namen Gottes dann auch morden und Angst und Schrecken verbreiten.
Oder? Ganz genau, weil es ist die große Zeit, wo genau das kritisiert wird. Montaigne kritisiert es, viele andere, und sagen, es kann ja nicht wahr sein. Montaigne hat diesen berühmten Aufsatz über die Kannibalen, wo er sagt, warum nennen wir die eigentlich Barbaren, während wir die Nächstenliebe in unserer Religion haben und trotzdem so schlimme Grausamkeiten begehen. Da sind wir ja eigentlich noch viel schlimmer als diese Naturvölker. Die irdische Komponente ist da sehr stark und sie schaffen es ja, Henri IV schafft es mit dem Edikt von Nantes, dem Toleranzedikt, für lange, lange Zeit Frieden und Prosperität in Frankreich zu sichern. Und ich würde sagen, die Abschaffung des Edikts von Nantes nachher unter Ludwig dem 14. ist auch der Beginn des Abstiegs von Frankreich.
Es finden sich aber auch schöne kleine Beschreibungen der katholischen Kirche und der katholischen Theologie in Ihrem Roman. Da heißt es, so sind die Katholiken. Jungfräuliche Geburt, Engel, Dreifaltigkeit, Verwandlung des Leibes. Wir Frauen kommen dort nur als Sünde vor oder eben als Muttertier. Hat sich bis heute da viel geändert?
Die Kritik daran ist auf jeden Fall gleichbleibend aktuell, ja.
Nun müssen wir auch noch auf Montaignes Katze zu sprechen kommen. So heißt ja Ihr Roman. Welche Rolle spielt denn die Katze? Da gibt es eine wunderschöne Begebenheit. Da erzählen Sie von Leonores Hütte. Also Leonore, wie ich sagte, ist die Tochter von Montaigne. Und da heißt es, dass die Hütte drei Eingänge hatte. Eine für Katholiken, eine für Hugenotten und eine für die Katzen. Wie ist das gemeint?
Ich glaube, die Katze ist, Montaigne spricht ab und zu in den Essay von seinen Katzen, ist so ein Symbol des, wir würden heute sagen, privaten Glücks, der Intimität und des gelingenden irdischen Lebens, ja, des Zuhauses und dass wir auf der Erde heimisch werden. Ich glaube, das ist sozusagen der Inbegriff, dass man so eine Katze hat, eine Umgebung hat, in der man sich wohlfühlt. Ich glaube, das war so ein bisschen das Symbol dafür.
Also um seinen Füßen wuscheln auch immer zwei Katzen herum. Also die sind ihm auch schon sehr nah. Ne? Und Katzen haben ja sowas Rätselhaftes, Geheimnisvolles auch. Nicht? Das spielt sich auch eine Rolle.
Oder? Ja, genau. Und haben auch so eine behagliche Stimmung. Und dass man eben nicht immer nur in der Politik sein will, auf dem Pferd sein will, sondern auch mal zu Hause sein will, mit der Katze spielen. Das ist ein ganz starkes Motiv für Michel de Montaignes seinen Wunsch nach irdischem Glück.
In Ihrem Roman mischen Sie historisch verbürgte Vergangenheit mit erfundenen Handlungen und natürlich auch Figuren. Nicolas, so heißt ein Schreiber Montaignes, den hat es wahrscheinlich nicht gegeben, oder?
Also Montaigne hatte Schreiber, deren Namen sind nicht überliefert. Das ist eben so die damalige Zeit, die Geschichtsschreibung. Henri IV hat auch sehr wichtige Sekretäre, die wir gar nicht mehr kennen. Und ich wollte eben nicht nur Geschichte von oben erzählen, sondern auch versuchen, ein bisschen zu zeigen, dass das immer kooperative Geschichten sind, wenn man so politisch aktiv ist. Und diese Menschen damals, gerade im adligen Rang von Montaigne, konnten ja gar nichts alleine, konnten sich nicht alleine anziehen, sie konnten nicht alleine schreiben, haben sich oft auch vorlesen lassen. Also dieses Arbeitsteilige in der damaligen Gesellschaft, das wollte ich noch in Erinnerung rufen. Ja.
Und dieser Nicolas, der hat natürlich auch eine eigene Familie, die spielt auch eine Rolle, eine sehr interessante Mutter. Also da weben Sie dann auch verschiedene Handlungsstränge zusammen.
Ja, weil ich habe ja selbst Geschichte studiert und frühe Neuzeit und in den Handbüchern ist es immer so alles so geregelt, immer die Familie, jeder in seiner Zunft und in Wahrheit waren das doch zerbrochene Existenzen oft, auch in diesem Falle mit vielen Schulden, oft umziehen und so. Also das Leben musste so improvisiert werden und daran wollte ich auch ein bisschen erinnern.
Das heißt, wir erfahren auch viel über das Frankreich der damaligen Zeit, was die damals alles gegessen haben und wie die angezogen waren. Nicht? Da haben Sie sich sehr ausführlich hineingefuchst in diese Atmosphären auch.
Ja, komischerweise war das relativ kompliziert zu recherchieren, weil man alle möglichen Bilder hat, aber dass man genau Beschreibungen hat, wie die sich jetzt so genau was zuerst anziehen und was danach kommt und wie was befestigen. Erstmal ändert sich die Mode da unheimlich schnell und dann ist es eine wirklich komplizierte Angelegenheit.
Und wenn wir nach der Wahrheit fragen, theoretisch könnte das alles so passiert sein, oder?
Ja, also ich habe schon immer geguckt, dass es plausibel bleibt. Wie gesagt, Montaigne spricht oft von seinen geheimen Unternehmungen. Die heißen so, weil sie eben geheim sind. Es gibt keine Quellen. Es sind nur wenige Briefe von ihm überliefert. Aber wenn ich sage, da und da könnte er sich da aufgehalten haben, dann gibt es jetzt zumindest keinen Beweis, dass es anders war.
Wie steht es denn um die Melonen? Sind die verbürgt? Melonen spielen eine wichtige Rolle in den Gesprächen zwischen dem zukünftigen König und Montaigne. Montaigne will unbedingt Melonen haben zum Essen. Ohne Melonen mache ich das Nest nicht. Das Essen beginnt mit einer schönen Melone. Dann reden wir über diese Melone und daraus ergibt sich alles Weitere, so wie immer. Freunde, es ist möglich, eine Melone zu genießen, mitten im Winter, wenn Katholiken und Hugenotten zusammen tafeln. Was hat es denn damit auf sich?
Ich habe ja auch eine französische Familie und da ist die Melone immer der Beginn eines jeden Essens, findet natürlich meistens im Sommer statt. Und Montaigne hat oft über Melonen geschrieben und auch Henri IV war versessen auf Melonen. Und da eben dieses ganze Essen, das Henri IV, da, also Henri de Navarre noch, kommt auf sein Schloss und er muss ein Essen ausrichten, das wird er gehasst haben. Und er wird irgendeine Forderung ein bisschen kindisch gestellt haben, wenigstens das müsst ihr mir garantieren. Und dann erzähle ich, wie das vielleicht möglich gewesen sein.
Also Sie schildern Montaigne auch ja nicht nur als Sympathen. Ne? Manchmal ist er auch ein ganz schöner Jammerlappen.
Ja. Also dieses Bild, was er von sich gibt, ja, er ist in seinem Turm und denkt nach und so, ist natürlich eine Stilisierung. Es gibt etwa in einem Reisetagebuch viele Schilderungen, wo ihm einfach die Nerven durchgehen, wo er weinen muss. Das gehört einfach zur Komplexität auch von Montaigne. Und das ist eine solche historische Aufgabe, für die er denkt, ja, er ist schon uralt, er hat eigentlich sein Leben hinter sich und muss jetzt hier nochmal alles geben, um das Ruder rumzureißen für ganz Frankreich. Ich bin sicher, dass ihm da die Nerven geflattert haben.
Was mir auch aufgefallen ist, Sie erzählen von starken Frauen. Die Frauen haben eine wichtige Bedeutung. Also das sind eigentlich die, die auch die Handlung vorantragen.
Ja, die Französische Revolution hat auch die Geschichtsschreibung so verändert, dass alles, was vor der Revolution war, an adligen Politikerinnen und an katholischen Politikerinnen komplett diffamiert wurde. Katharina von Medici wird heute als Giftmischerin gesehen. Ihre Tochter Marguerite de Valois wird als bessere Prostituierte dargestellt. Und die Quellen geben das überhaupt nicht her. Es war natürlich ganz, ganz fähige, tolle Politikerin. Manchmal träume ich so ein bisschen und denke, wenn Frankreich ein anderes Erbrecht gehabt hätte für die Throne, wäre Marguerite Königin geworden. Sie wäre bestimmt eine so gute Königin gewesen wie Elisabeth von England. An diese Frau muss man unbedingt erinnern, auch an Montaignes Ehefrau.
Und auch an die Mutter von Nicolas. Also das ist auch eine interessante, spannende, positive Frau. Vielen Dank, Nils Minkmar. Philosophieren heißt sterben lernen. Das ist auch ein berühmtes Zitat, Sie übernehmen. Sind ist einige andere Zitate auch aus Montaignes Essay in Ihren Roman eingeflossen?
Immer wieder mal, ja, natürlich.
Philosophieren heißt sterben lernen. Das sagt der Philosoph und Humanist und Skeptiker Michel de Montaigne, den Sie nicht nur wegen seiner weltberühmten Essays kennenlernen sollten, sondern auch als Politiker, als Menschen in seiner Zeit. Nils Minkmar nimmt uns mit ins 16. Jahrhundert Frankreichs. Er zieht uns hinein in aufregende Jahre, die prall gefüllt waren mit allem, was zum Leben dazugehört. Liebe und Tod, Macht und Mord, Krieg und Frieden. Davon erzählt Nils Minkmar. Montaignes Katze, so heißt sein Roman, erschienen ist das Buch im S. Fischer Verlag. Es hat 400 Seiten, kostet 26 Euro. Unbedingte Leseempfehlung. Vielen Dank.
Vielen Dank.